Guten Tag, mein Name ist Gerald Mackenthun. Ich bin Psychotherapeut und Autor in Berlin. 2026 habe ich ein umfangreiches Buch über den heutigen Liberalismus veröffentlicht. Dieses Buch möchte ich Ihnen in diesem Podcast vorstellen. Vorab die wichtigsten Daten. Der genaue Titel lautet Liberalismus, die Strategie der freien Welt. Es hat 480 Seiten und ist erschienen beim Herder Verlag in Freiburg. Es kostet 38 Euro und ist in allen Buchhandlungen und auf allen Plattformen erhältlich. Wollen Sie mehr über dieses Buch erfahren, dann besuchen Sie bitte meine Internetseite Gerald Mackenthun, in einem Wort geschrieben, geraldmackenthun.de/liberalismus. Und jetzt zum Buch.
Weißt du, also, wenn wir heute so über Technologie in unserem Alltag reden, dann haben wir ja eine ganz bestimmte Erwartungshaltung.
Absolute Perfektion sozusagen.
Genau, eine absolute makellose Funktionalität. Denk mal an das Smartphone in deiner Tasche. Du hast da ein echt genial designtes Betriebssystem und das koordiniert im Hintergrund Millionen von Rechenoperationen pro Sekunde. Es organisiert deinen Alltag, vernetzt dich mit der halben Welt.
Und es gleicht ja auch permanent Fehler aus, ne?
Richtig, ohne dass du auch nur einen Finger rührst.
Und weil das eben so lautlos und perfekt funktioniert, wird es für uns völlig selbstverständlich. Also wir verdrängen quasi die schiere Komplexität dieser Architektur, die diesen reibungslosen Ablauf überhaupt erst möglich macht.
Bis zu dem Moment, ja, wo eine einzige App abstürzt.
Oh ja.
Oder der Akku nach dem neuesten Update plötzlich nach einem halben Tag den Geist aufgibt. Und was ist dann unsere instinktive Reaktion?
Man will das Ding am liebsten gegen die Wand werfen.
Exakt. Wir fordern gefühlt sofort den Kopf der Entwickler und beschweren uns wahnsinnig lautstark darüber, wie furchtbar und kaputt die gesamte Technik geworden ist. Die 99%, die unsere Lebensqualität massiv verbessern, die sind in diesem einen Moment der Frustration völlig vergessen.
Das ist aber eine absolute menschliche Konstante. Also evolutionär bedingt fokussieren wir uns halt immer auf den Fehler im System, auf die Reibung.
Und genau diese psychologische Dynamik, ist eigentlich der perfekte Einstieg für unsere heutige tiefgründige Analyse. Wir nehmen uns heute nämlich mal das wohl massivste und einflussreichste Betriebssystem vor, das jemals für menschliche Gesellschaften programmiert wurde.
Den Liberalismus.
Genau. Und als Grundlage dafür dient uns heute das 2026 erschienene Buch Liberalismus, die Strategie der freien Welt von Gerald Mackenthun. Wir wollen nämlich heute wirklich mal herausfinden, was dieses Konzept eigentlich bedeutet, also jenseits von Wahlkämpfen und Parteiengezänk.
Weil das ja oft in denselben Topf geworfen wird.
Total. Lass uns das mal aufdröseln. Wir nutzen jeden Tag die Vorteile dieses Systems, aber sobald etwas schief geht, wollen wir es sofort abschaffen. Das ist ja ein echtes Paradoxon. Warum wird ein System, das uns historisch betrachtet echt beispiellosen Wohlstand und unfassbare persönliche Freiheiten gebracht hat, heute eigentlich von allen Seiten so scharf attackiert? Und vor allem, kann die freie Welt, wie wir sie kennen, das überhaupt überleben?
Also, um diese Feindseligkeit heute zu begreifen, müssen wir uns zuerst mal diesen enormen Peitschenschlag der jüngeren Geschichte ansehen. Wir müssen da gar nicht weit zurück, nicht in die Antike oder so.
Ein paar Jahrzehnte reichen da schon, oder?
Genau, nur eine Generation zurück. Der Kontrast zwischen dem ultimativen Triumph damals und der absoluten Defensive heute, der ist echt schwindelerregend.
Okay, dann lass uns mal ins Jahr 1991 springen. Die Berliner Mauer ist gefallen, die Sowjetunion implodiert. Wir haben den Kalten Krieg ja quasi gewonnen.
Ja.
Wie hat sich denn dieses Betriebssystem in dem Moment selbst wahrgenommen?
Da herrschte eine absolute, fast schon grenzenlose Euphorie. Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, der prägte damals diesen ganz berühmten Begriff vom Ende der Geschichte.
Ah ja, das habe ich schon mal gehört, aber das heißt ja nicht, dass ab da nichts mehr passiert, oder?
Nee, absolut nicht. Damit meinte er, dass die ideologische Evolution der Menschheit quasi an ihrem logischen Endpunkt angekommen sei.
Okay.
Diese liberale Ordnung, also dieses Dreieck aus Demokratie, Marktwirtschaft und individuellen Freiheitsrechten, das schien einfach das endgültige, unschlagbare Modell für uns Menschen zu sein.
Weil alle anderen Modelle ja gescheitert waren.
Ganz genau. Jede andere Blaupause für eine Gesellschaft hatte sich offensichtlich selbst diskreditiert. Osteuropäische Staaten drängten damals ja in rasantem Tempo in die NATO und in die EU.
Gut, da könnte man jetzt zynisch sagen, na klar wollten die in die EU. Die wollten westliche Konsumgüter, offene Grenzen und natürlich fette Subventionen. Das war doch einfach ein wirtschaftlicher Deal.
Ja, der materielle Aspekt, der spielte natürlich auch eine große Rolle. Aber um da überhaupt aufgenommen zu werden, mussten diese Staaten den sogenannten Kopenhagener Kriterienkatalog erfüllen.
Das sind diese Aufnahmebedingungen, richtig?
Genau. Das sind im Grunde die harten Bedingungen der EU, die funktionierende demokratische Institutionen vorschreiben. Die Wahrung der Menschenrechte, strikte Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Und Mackentun arbeitet in seinem Buch sehr deutlich heraus, dass der Antrieb dieser Länder viel tiefer ging als nur Geld. Nach Jahrzehnten unter der Knute von autoritären Regimen ging es den Menschen dort primär um den Schutz vor staatlicher Willkür.
Es ging also um das Recht, nachts nicht einfach von der Geheimpolizei abgeholt zu werden.
Exakt. Der Westen stand ideell für eine moderne, offene Wertegemeinschaft. Da wollte man unbedingt dazugehören.
Krass. Wenn ich mir diese historische Euphorie von damals anschaue und sie mit der heutigen Stimmung vergleiche, dann fühlt sich das ja an, als würden wir über zwei völlig verschiedene Planeten sprechen.
Absolut.
Heute wird der Liberalismus ja regelrecht in die Zange genommen. Lass uns mal mit dem Druck von außen anfangen. Wer sind denn heute die Systemfeinde und wie operieren die?
Also die Bedrohungslage von außen wird massiv von Autokraten wie Putin geprägt. Oder auch Orban und natürlich von radikal-islamistischen Bewegungen.
Okay.
Für diese Akteure ist der westliche Liberalismus eben nicht einfach nur eine abweichende politische Meinung. Die betrachten den wirklich als hochgradig infektiöses Virus.
Also als existenzielle Gefahr?
Richtig. Die offene Gesellschaft wird als dekadent gebrandmarkt. Als Gefahr für traditionelle Werte, für religiöse Dogmen oder eben die nationale Einheit. Und das Perfide daran, laut Mackentun, ist die strukturelle Asymmetrie in dieser Auseinandersetzung.
Was genau meinst du mit Asymmetrie?
Dass die sich quasi nicht an die Regeln halten, die wir uns selbst auferlegt haben.
Ganz genau. Demokratien sind ja in ihrer DNA auf Pluralismus programmiert, auf Kompromiss und auf Toleranz. Wir betrachten Gewalt als das absolute letzte Mittel und das ist extrem streng an rechtsstaatliche Hürden gebunden.
Ja.
Aber autokratische Feinde lehnen diese Spielregeln völlig ab. Die nutzen echt skrupellos Sabotage, systematische Desinformation im Netz und offene Gewalt.
Das heißt, eine liberale Demokratie ist paradoxerweise gezwungen, Gegner zu tolerieren, die genau diese Toleranz als Schwäche ausnutzen.
Ja.
Um das System von innen zu vergiften.
Puh, das ist die Bedrohung von außen. Aber was mich fast noch mehr fasziniert, das ist dieser Angriff von innen, den Mackentun extrem detailliert untersucht. Und hier müssen wir echt festhalten, dass er das nicht als politischer Aktivist schreibt. Er will hier keinerseits Recht geben.
Nein, überhaupt nicht.
Er agiert hier als Soziologe. Er analysiert die Mechanik der Unzufriedenheit, ganz ohne moralisch zu werten. Er betrachtet den Rechtspopulismus, der sich so gegen offene Grenzen und den Verlust nationaler Identität richtet, ganz nüchtern. Und genauso macht er das mit der linken, progressistischen Kritik, die das System für soziale Ungleichheit, Klimazerstörung und Ausbeutung verantwortlich macht.
Und beide Extreme, so gegensätzlich die in ihren Zielen auch erscheinen mögen, die teilen einen fundamentalen gemeinsamen Nenner.
Welchen?
Ein tiefsitzendes strukturelles Misstrauen gegenüber den Institutionen des freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaats. Beide Lager tendieren dazu, Kompromisse als Verrat anzusehen. Die glauben, das System sei korrupt und funktioniert nur noch für eine abgehobene Elite.
Aber da muss ich jetzt einfach mal einhaken. Sind diese internen Kritiker denn wirklich komplett auf dem Holzweg? Das ist ja, als hätten wir das erfolgreichste Smartphone-Betriebssystem aller Zeiten programmiert. Ja, es hat Bugs und der Akku wird schnell leer. Aber anstatt ein Update zu fordern, schreien jetzt alle danach, das Handy komplett gegen ein altes Wählscheibentelefon einzutauschen.
Schöner Vergleich, ja?
Weil das angeblich sicherer war, aber wenn ich mir diese extremen Vermögensunterschiede anschaue, eine Handvoll Milliardäre besitzt mehr als die halbe Weltbevölkerung.
Mhm.
Oder die Tatsache, dass unser Wirtschaftssystem auf ewigem Wachstum aufbaut, während der Planet sprichwörtlich brennt. Haben die Kritiker da nicht trotzdem einen absolut validen Punkt? Haben die nicht auf einen echten Bug im System hingewiesen?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Und ja, diese Defizite sind brutal real. Mackentun leugnet diese Bugs in seinem Buch keineswegs. Was er jedoch diagnostiziert, das ist der Zustand einer, wie er es nennt, stabilen Krise.
Eine stabile Krise, das klingt für mich irgendwie nach einem Widerspruch in sich. Also entweder ist etwas stabil oder es kracht zusammen.
In der Soziologie bedeutet das einfach, dass die Unzufriedenheit und der Schmerz in der Bevölkerung extrem groß sind. Aber das System kollabiert trotzdem nicht.
Warum nicht?
Weil schlichtweg die funktionierende Alternative fehlt. Keine der extremen Seiten hat eine Blaupause, die den globalen Realitäten standhält. An Rückzug in so einen radikalen Nationalismus oder Protektionismus löst ja keine einzige globale Herausforderung wie Lieferketten oder den Klimawandel.
Stimmt.
Und autoritärer Zwang wie in Russland oder China erweist sich halt als innovationsfeindlich. Also wurstelt sich die freie Welt quasi in einer Art chronischem Schmerzzustand weiter.
Wow, das bringt uns zu einem echt faszinierenden psychologischen Punkt, finde ich. Wenn wir rational wissen, dass es keine echte Alternative gibt, warum fühlen sich dann so unglaublich viele Menschen in der offenen Gesellschaft so existenziell unwohl?
Da wechseln wir jetzt von der Politik zur Psychologie. Wir müssen uns da mit der Angst vor der Freiheit auseinandersetzen. Das knüpft stark an Erich Fromm an. Wir vergessen heute oft, was Freiheit historisch überhaupt bedeutet hat.
Wie meinst du das?
Naja, im Mittelalter war dein Leben komplett vorbestimmt. Du wurdest als Sohn des Schmieds geboren, wurdest selber Schmied, die Kirche hat dir die Welt erklärt und der König hat dich regiert.
Du wusstest also exakt, wo dein Platz im Kosmos war.
Genau. Und der moderne Liberalismus hat diese Ketten gesprengt. Er trennt Staat und Kirche und sagt dem Bürger eigentlich nur noch, werde nach deiner eigenen Fassung glücklich. Er bietet dir absolut keinen vorgefertigten Lebenssinn.
Er überreicht dir quasi eine leere Leinwand und sagt, hier ist deine Freiheit, mach was draus.
Und das ist eine enorme kognitive und emotionale Belastung. Wenn du alles selbst entscheiden darfst, deine Werte, deinen Beruf, dann bist du logischerweise auch ganz allein für dein Scheitern verantwortlich.
Du kannst die Schuld nicht mehr auf den König oder den Stand schieben.
Richtig. Und diese absolute Zumutung der Selbstermächtigung überfordert viele. Psychologisch gesehen sehnen sich deshalb viele Menschen heimlich nach klarer Führung, nach Gemeinschaft, nach Sicherheit. Nach jemandem, der ihnen diese quälende Last der Entscheidung einfach abnimmt.
Wahnsinn! Die Freiheit ist also weniger so ein Geschenk, sondern vielmehr eine echt harte Aufgabe. Und daraus resultiert direkt das nächste große Missverständnis, das Makanthun beschreibt, der Konflikt um die Gleichheit.
Oh ja! Ein Kernpunkt. Es ist extrem wichtig zu verstehen. Liberalismus garantiert Gleichheit vor dem Gesetz und Chancengleichheit. Aber eben keine Ergebnisgleichheit.
Das ist eigentlich logisch, wenn man es mal zu Ende denkt. Wenn freie Menschen ihre völlig unterschiedlichen Talente, ihre Motivation und Ideen nutzen, dann muss daraus zwangsläufig Ungleichheit entstehen.
Völlig richtig.
Jemand, der eine revolutionäre App erfindet, hat andere Ergebnisse als jemand, der lieber halbtags arbeitet. Wenn wir Freiheit zulassen, müssen wir Ungleichheit im Ergebnis aushalten.
Genau. Und wenn ein Staat versuchen würde, absolute Ergebnisgleichheit zu erzwingen, müsste er die Freiheit des Einzelnen massiv und mit brutaler autoritärer Gewalt beschneiden.
Und hier wird es wirklich interessant. Das hat mich bei der Vorbereitung komplett vom Hocker gehauen. Wenn wir über Ungleichheit sprechen, taucht ja immer das Wort Neoliberalismus auf.
Mhm.
Wenn du das heute in einer Talkshow sagst, denken alle an rücksichtslosen Raubtierkapitalismus, gierige Banker, Abbau des Sozialstaates. Aber die Quelle zeigt, dass das Wort ursprünglich was ganz anderes bedeutet hat, oder?
Das exakte Gegenteil. Die Begriffsgeschichte ist faszinierend. Der Neoliberalismus entstand in den 1930er Jahren. Leute wie Walter Lippmann oder der deutsche Ökonom Walter Euten reagierten damals auf das Trauma der Weltwirtschaftskrise von 1929.
Okay.
Die sahen, wie dieser völlig unregulierte Kapitalismus in Monopolen, Massenarbeitslosigkeit und letztlich im Faschismus endete. Deren Ziel war es eben nicht, den Markt von der Kette zu lassen.
Sondern?
Sie wollten den wilden Kapitalismus durch den Staat zähmen.
Warte, echt? Die Erfinder des Neoliberalismus wollten staatliche Leitplanken bauen.
Um Monopole zu verhindern?
Absolut!
Sie wollten soziale Sicherungssysteme etablieren. Der Staat sollte ein starker Schiedsrichter sein. Dass dieser Begriff heute als Schimpfwort für Marktfundamentalismus genutzt wird, ist echt eine historische Verdrehung sondergleichen.
Verrückt. Aber diese Widersprüche ziehen sich ja durch unser ganzes modernes Leben. Nehmen wir mal die heutige Klimadebatte.
Oh ja, das Paradox schlechthin.
Da fordern extrem viele eine radikale Regulierung. Wir unterschreiben Petitionen. Aber das liberale Versprechen von Wohlstand und Konsum lässt sich kaum mit absolutem Verzicht vereinen. Die Menschen verhalten sich in der Realität oft komplett anders, als sie es politisch fordern.
Das ist der ultimative Stresstest für das System. Ein freiheitliches System kann diesen massiven Widerspruch zwischen politischer Forderung und privatem Handeln nicht einfach so auflösen, ohne eben diktatorisch zu werden.
Um zu begreifen, warum wir eigentlich ein System gebaut haben, das solche Widersprüche aushält mit all seinen Freiheiten, müssen wir uns mal ansehen, wogegen es sich ursprünglich wehren musste. Wir machen eine kurze Zeitreise zum Quellcode.
Sehr gerne.
Mal ins Mittelalter. Nach England, 1215. Die Magna Carta.
Ein entscheidender Wendepunkt. Da dachte noch niemand an Demokratie, wie wir sie heute kennen. Die Macht lag bei absolutistischen Königen. Johann Ohneland von England hatte das Land ruiniert. Da zwang ihn seine Barone, die Magna Carta zu unterschreiben.
Aber Moment, denen ging's doch nicht um Demokratie. Die wollten einfach ihre eigenen Privilegien schützen.
Das Motiv war absolut egoistisch, ja. Aber der Mechanismus war revolutionär. Es wurde fixiert, dass der König Steuern und Strafen nicht mehr nach Lust und Laune verhängen durfte.
Das Gesetz stand plötzlich über der Macht.
Genau. Die Macht des Königs wurde eingedämmt. Das war der juristische Grundstein.
Und der nächste gigantische Sprung passiert dann 1776 in Amerika. Die Unabhängigkeitserklärung. Da wurde die Abkehr von der Monarchie ja festgeschrieben und Thomas Jeffersons radikale Idee, dass das Streben nach Glück, also dieses Pursuit of Happiness, ein gottgegebenes Recht ist.
Exakt. Und um diese Freiheit zu schützen, haben die Amerikaner 1787 bei ihrer Verfassung eine sehr pessimistische Sicht auf den Menschen eingenommen.
Das ist mein Lieblingsteil. Die amerikanische Gewaltenteilung, diese Checks and Balances. Das ist im Grunde genial designte Paranoia.
Schön gesagt.
Die Gründerväter wussten, dass Menschen korrumpierbar sind. Also bauten sie die Regierung wie so ein ewiges Spiel von Schere, Stein, Papier auf. Präsident, Kongress und Supreme Court. Niemand kann das Spiel jemals endgültig gewinnen. Und genau das schützt das Volk vor Tyrannei.
Und wie wichtig diese Paranoia ist, das sieht man, wenn man das mal mit dem französischen Weg kontrastiert. Frankreich 1789.
Ah, die französische Revolution?
Genau. Die starteten mit hehren philosophischen Zielen. Erklärung der Menschenrechte. Aber das endete ja extrem schnell im blutigen Terror der Guillotine.
Warum eigentlich? Was war da anders als in Amerika?
Weil man in Frankreich das absolute Gute erzwingen wollte. Die glaubten, sie hätten den einen wahren Willen des Volkes gefunden. Wer das Absolute in der Politik will und keine Gewaltenteilung akzeptiert, landet zwangsläufig im Terror.
Und in Deutschland? Wir blicken da auf das Jahr 1849, die Paulskirchenverfassung.
Die ist politisch zwar gescheitert damals, aber sie formulierte geniale Grundrechte. Das Briefgeheimnis, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Das war der juristische Quellcode für uns.
Darauf baute ja später sogar Bismarcks System auf.
Ja. Reichskanzler Bismarck führte das weltweit erste System staatlicher Sozialversicherung ein. Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung.
Aber warum? Bismarck war doch kein Demokrat.
Aus reinem Pragmatismus. Er wollte das System stabilisieren und die verarmte Arbeiterschaft vor sozialistischen Revolutionen abhalten. Ein zutiefst liberaler Mechanismus zur Systemerhaltung.
Okay, wir haben jetzt die Theorie gesehen, die Geschichte, die psychologischen Hürden. Aber wie sieht die harte Bilanz heute aus, im Jahr 2026? Wenn man Social Media liest, denkt man ja, die Welt geht morgen unter.
Die Daten zeichnen ein völlig anderes Bild. Trotz des ständigen Alarmismus in den Medien, die weltweite Armut ist drastisch gesunken. Umweltverschmutzung in westlichen Ländern, also Smog, saurer Regen, Ozonloch, das wurde massiv zurückgedrängt.
Und wie steht's um das Lebensgefühl der Leute?
Laut dem World Happiness Report sind liberale Demokratien wie Finnland die glücklichsten Länder der Welt, weil dort das gegenseitige Vertrauen am höchsten ist.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn das alles so super ist, warum wirken Autokratien oft viel effizienter? Da wird nicht ewig diskutiert, der Autokrat schnippt mit dem Finger und die Straße wird gebaut.
Das ist eine optische Täuschung. Demokratien wirken oft chaotisch, weil eben jeder mitredet. Aber Autokratien kappen die Feedbackschleifen.
Ah!
Herrscher bekommen keine echten Informationen mehr aus der Bevölkerung. Keiner traut sich mehr, die Wahrheit zu sagen. Das führt zu fatalen Fehlentscheidungen und Stagnation. Ein blinder Diktator sozusagen.
Also, was bedeutet das alles für unsere Zukunft? Wie kann das System überleben, wenn Feinde die Freiheiten der Demokratie nutzen, um sie eben abzuschaffen?
Was hier so faszinierend ist, und das ist Mackentuns harte These, ein liberaler Staat darf Intoleranz einfach nicht tolerieren.
Das Toleranzparadoxon?
Genau. Um die Freiheit zu schützen, muss eine wehrhafte Demokratie paradoxerweise manchmal fast schon autoritäre Züge annehmen.
Das heißt konkret?
Einschränkung von Hassrede, strenge Kontrollen, im Extremfall das Verbot von extremistischen Strömungen, um den Kern der offenen Gesellschaft zu bewahren.
Wow, okay. Lass uns das mal für dich als Zuhörer zusammenfassen. Liberalismus ist eben kein perfekter, fertiger Zustand, sondern ein dynamisches, sich ständig selbst korrigierendes Werkzeug. Er mutet dir zu, Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen und Unterschiede echt auszuhalten.
Richtig.
Und hier nochmal ein kurzer Unparteilichkeitsdisclaimer von unserer Seite. Die politischen Strömungen, die wir hier genannt haben, egal ob Trump, die AfD, linksprogressive Gruppen oder bestimmte Regierungen, das spiegelt ausschließlich die Perspektive des Autors Gerald Mackentun wider. Es geht uns hier heute nicht darum, irgendeiner politischen Seite Recht zu geben.
Nein, wir beleuchten nur die soziologischen Argumente der Quelle, ganz objektiv.
Genau, und wir lassen dich heute mit einem provokanten Gedanken zurück. Wenn das Überleben unserer freien Ordnung erfordert, dass der Staat hart und kompromisslos durchgreifen muss, ab welchem Punkt laufen wir eigentlich Gefahr, uns genau in das autoritäre System zu verwandeln, das wir eigentlich bekämpfen wollen?
Eine sehr gute Frage.
Denke das nächste Mal darüber nach, wenn du mit einer Meinung konfrontiert wirst, die du absolut nicht ertragen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören bei unserem heutigen Deep Dive und bis zum nächsten Mal.